Ja, danke. Eine Voraussetzung dafür, dass jeder Museumsbesucher, der an dem Wikinect-Annotationsprojekt teilnehmen möchte, auch tatsächlich teilnehmen kann, ist, dass das Interface auf eine Weise beschaffen ist, die eine intuitive Benutzung gewährleistet. Das heißt, es muss eine geringe Einstiegsschwelle geben, sodass man das Gerät ohne Vorwissen benutzen kann. Ein Interaktionsszenario, von dem man weiß, miteinander reden, sondern auch alle möglichen weitere Signale aussenden. Das heißt, sie koordinieren sich durch Blickbewegungen, sie drücken durch Mimik Einstellungen und Haltungen aus, sie gestikulieren mehr oder weniger wild. Mit einem Wort, natürliche Kommunikation ist multimodal. Und man weiß, dass Multimodalität auch der bevorzugte Interaktionsmechanismus von Benutzern mit technischen Systemen ist. Wie wir heute Morgen gesehen haben, gilt das sogar für die Interaktion mit virtuellen Gorillas. Auch dort haben die Versuchspersonen anscheinend gewunken und gestikuliert. Wenn wir uns mal anschauen, wie multimodale Kommunikation etwas systematischer aussieht, dann können wir die Produktions- von der Rezeptionsseite unterscheiden. Auf der Produktionsseite gibt es eine Reihe von sogenannten Displays. Das sind sozusagen körperliche Bühnen, auf denen die verschiedenen Signale zur Schau gestellt werden können. Das kann akustisch geschehen, wie im Falle von Sprache, es kann visuell geschehen, es kann auch chemisch geschehen, olfaktorisch, was in der natürlichen Kommunikation, in der absichtsvollen zumindest, keine so große Rolle spielt. Diesen Displays jedenfalls entsprechen einer Reihe von Sinnen, mit denen die auf diese Weise dargebotenen Signale rezipiert werden können, durch Hören, Tasten, Riechen und so weiter. Welche Modalität tatsächlich bevorzugt angewendet wird von Usern mit technischen Systemen, hängt unter anderem von der Aufgabe ab, die diese Anwender erfüllen möchten. Erinnern wir uns, im Wikinect-Szenario geht es darum, Bilder zu segmentieren, zu annotieren, auszuwählen, zu beschreiben. Wir haben uns mit dieser Form von Interaktion zu tun. Und für so eine Form von Interaktion weiß man, dass es auch hier eine multimodale Interaktion bevorzugt wird, und zwar sprachlich und gestisch. Also Nutzer tendieren dazu, Gestikulation einzusetzen, wenn es um diese Art von Aufgabe geht. Wenn wir das Wort Gestik hören, das wurde heute auch schon von Frau Bremer zweimal gefragt, was ist das überhaupt Gestik? Diese Frage haben wir natürlich auch zu beantworten. Da fangen wir erstmal grundlegend an, Unterscheidungen zu treffen. Basale Unterscheidung, die Gestik betrifft, ist diese Dreiteilung in dektische Gesten, ikonische Gesten und sogenannte Beat-Gesten. Mit dektischen Gesten sind prototypischerweise Zeigegesten gemeint, also Gesten, die eingesetzt werden, um auf Objekte zu verweisen. Also Gesten, die in irgendeiner Weise referierend funktionieren. Davon abzugrenzen sind ikonische Gesten. Das sind Gesten, die in irgendeiner Weise nachmachen, imitieren, um das, was es geht. Also hier zuschnappen oder greifen wäre so ein Beispiel. Trinken oder man kann Kreise malen und Rechtecke, all solche Sachen wären ikonische Gesten. Beat-Gesten dem gegenüber haben keinen Beitrag so zur Narration, zum Inhalt der Rede, sondern dienen der Strukturierung dessen, was man sagt. Sie können phrasale Einheiten abgrenzen, sie dienen aber auch insbesondere der Emphase. Ein aktuelles Beispiel wäre, der Maßstab im Fußball ist immer noch Spaniens Tiki-Taka. Das wäre so ein Beispiel für einen emphatischen Beat. Der Punkt ist nun, dass für viele Zwecke eine nicht-verbale, sprich gestische Interaktion tatsächlich einfacher, effizienter, leichter auszuführen ist als eine verbale. In vielen Fällen ist es einfach leichter, ein Objekt zu zeigen, als es zu benennen, sei es, weil man die Worte für dieses Objekt nicht kennt oder weil es irgendwie eine sehr komplizierte sprachliche Beschreibung zur Folge hätte. Auf ähnliche Weise kann es leichter sein, ein Objekt oder eine Handlung einfach nachzumachen, zu illustrieren, statt sie zu erklären. Diese Erleichterung der gestischen Interaktion hat es zu einem quasi sprichwörtlichen Status geschafft. Eine ikonische Geste sagt mehr als 1000 Worte. Hier ist also ein sehr guter Ansatzpunkt für ein intuitives User-Interface für das WikiKinect-System. Und wir müssen uns nun fragen, wie Gesten nutzbar gemacht werden können, um dieses System zu steuern. Der Ausgangspunkt dafür ist eine Unterscheidung entlang des Kontinuums von Adam Kenden, nach ihm Kenden-Kontinuum genannt, auf dem eine Reihe von Unterscheidungen bezüglich der Bewegung von Armen und Händen, das ist erstmal das, was wir mit Gestik bezeichnen, getroffen werden. Auf der rechten Seite des Kontinuums treffen wir die Gebärdensprachen an. Gebärdensprachen sind vollständige, vollwertige, autonome Sprachen, die eine Form Bedeutungsregularität aufweisen, die ein Lexikon haben, eine Syntax und so weiter. Gleich dort neben finden wir die Embleme. Auch das gestische Zeichen mit festgelegter Form Bedeutungsregularität, allerdings nicht im Status einer vollen Sprache, es sind einzelne Zeichen. Ihnen allen dürfte so das Victory-Zeichen bekannt sein oder okay, das sind Beispiele für Embleme. Schreiten wir weiter nach links, finden wir die sogenannten sprachnahen Gesten. Hier lockert sich die Formregularität schon deutlich. Ein Teil der Form und der Bedeutung dieser Gesten richtet sich einfach danach, in welchem sprachlichen Kontext sie vorkommen. Sie sind deswegen sprachnahe Gesten benannt. Ein ganz typisches Beispiel sind deiktische Gesten, die begleitend zu deiktischen Ausdrücken der Sprache vorkommen. Eine Äußerung wie, das da hinten ist nicht zu verstehen, wenn ich nicht einen Hinweis zum Beispiel deiktischer Art gebe. So, nun sind Sie alle gespannt, was ganz links noch fehlt. Das ist die sogenannte Gestikulation. Das sind spontane, sehr freie Bewegungen, die man, manche sagen unbewusst oder zumindest nicht völlig absichtsvoll in der in Dialogen einsetzt, die der spontanen Sprache begleitend auftreten. Das entscheidende Merkmal der Gestikulation ist, dass sie wirklich ziemlich frei gestaltet ist. Es gibt da keine strikten Formkriterien, keine Formbedeutungsregularien, die man einzuhalten hat. Die Ausführung ist sehr frei. Das bedeutet auch, dass eine Gestikulationsgeste, also Gestikulation, nur im Kontext der begleitenden Sprache verstanden werden kann. Also es ist sehr kontextsensitiv. Von links nach rechts, auf diesem Kontinuum, haben wir eine Zunahme an Konventionalisierung, die von diesen ganz freien Gestikulationen reicht bis zu den völlig konventionalisierten, vollständigen Gebärdensprachen. Gleichzeitig haben wir da eine Abnahme an sprachlicher Begleitung, die notwendig ist. Gestikulation kann, wie gesagt, nicht ohne einen begleitenden Kontext stattfinden, typischerweise Sprache. Gebärdensprache hingegen sind eigene Sprachen, brauchen deswegen keine weitere Sprache an ihrer Seite. Im Kontext eines einfachen User-Interfaces sind natürlich Gestikulation und sprachnahe Gesten am interessantesten, weil nur diese beiden Gestenarten die Vorwissensarmut als Kriterium erfüllen. Eine Gebärdensprache und ein Emblem muss ich lernen vorher, bevor ich es einsetzen kann. Diese beiden Gestenarten kann ich intuitiv und frei ausführen. Also es sind diese beiden Gestenarten nach Kenntniskontinuum, auf die wir fokussieren. Um ein Interface zu bauen, das Gestikulation oder sprachnahe Gestik als Steuerungsmittel überhaupt verfügbar macht, sind die ersten Ideen, die umgesetzt wurden, ein sogenanntes Gestenlexikon. Hier sind tatsächlich Gestenformen hinterlegt, die mit einer bestimmten Bedeutung versehen sind. Also ein wirkliches Lexikon wurde eingesetzt. Wie wir aber gerade gesehen haben, ist es genau das, was den Charakter von Gestikulation eben nicht einfängt. Die sind frei, nicht lexikalisch gesteuert. Und unsere Idee ist, dass wir dann Kinect einsetzen als freieres Interface und dieses Schichtmodell ausnutzen, dass wir eine basale Bewegungserkennung mit Kinect ermöglichen und den Verstehensprozess dann auf höheren Ebenen ableisten zu einem Thema, das wir am Ende noch kommen werden. Die multimodale Kommunikation, also sprachgestische Kommunikation, hat eine besondere zeitliche Dimension. Also unimodale Kommunikation, nur Sprache, nur Gestik, passiert nacheinander. Das wird häufig ein bisschen vernachlässigt, weil es nicht so augenfällig ist, wenn man nur eine Modalität betrachtet. Bei multimodaler Kommunikation geschehen die Kommunikationsereignisse auf verschiedenen Modalitäten mehr oder weniger gleichzeitig. Man hat hier also eine zeitliche Komplexität, eine Vielfalt an Synchronitätsbeziehungen, die auf diesem etwas schematischen Bild nicht ganz zum Ausdruck kommen. Aber diese zeitliche Komplexität wird durch zwei einschränkende Bedingungen etwas strukturiert. Das eine ist einfach gleichzeitiges Auftreten, Synchronie. Wir haben den ganz strengen Drang, alles, was gleichzeitig auftritt, auch gemeinsam zu interpretieren. Das wird integrativ verstanden. Das passiert bei synchronem Auftreten. Das Ganze hat eine zeitliche Extendierung. Und dafür haben wir ein paar Beispiele aus empirischen Daten mitgebracht. Diese zeitliche Extendierung manifestiert sich in Wiederholung. Und es ist ganz spannend, was dort passiert. Sie sehen hier eine Person, das ist ein Wegbeschreiber, der einen Weg durch eine Stadt gegangen ist, anhand von A nach B, ist unterwegs an verschiedenen Landmarken vorbeigekommen, Sehenswürdigkeiten. Und dieser Wegbeschreiber erklärt nun seinen Weg einem Adressaten, sodass der Adressat in die Lage versetzt werden soll, selber diesen Weg nachzulaufen. Im obersten Beispiel geht es um ein Rathaus, das so zwei Flügel hat und an den Flügeln sind Feuerwehrtreppen. Und der Wegbeschreiber beschreibt nun diese Feuertreppen mit den Worten hat rote, nein, blaue Notfalltreppen. Und macht diese Geste dazu. Etwas später fasst er den Weg nochmal zusammen, damit der Adressat die Gelegenheit hat, es nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und wir sehen, dass er nicht nur das gleiche Wort benutzt, Notfalltreppen, sondern auch die Geste wiederholt. Er hat gleiche Farbe wie diese Notfalltreppen. Wir sehen also, dass der Diskursreferent, also die Treppen an diesem Rathaus, nicht nur sprachlich auf wiederkehrende Weise bezeichnet werden, sondern auch gestisch. Und beides zusammen führt dazu, dass sich das, was wir ein modalitätsübergreifendes Zeichen, ein sogenanntes Ensemble genannt haben, ausbildet. Zeichen Mehrwert eines Ensembles zeigt sich in den anderen beiden Beispielen. Im zweiten Beispiel geht es um den Eingang zu einem Park, der aus so einem großen Bogen besteht. Und der Wegbeschreiber sagt, das ist ein großer grauer Bogen, formt diesen Bogen mit einer Geste nach, nennt es großer grauer Bogen. Und etwas später in der Zusammenfassung dieses Wegabschnitts wird die Geste wiederholt, aber die Sprache wird verändert. Er sagt, der große Bogeneingang. Also grau wird weggelassen, die Adjektivphrase wird verknappt zu einer Nomenkomposition. Hier wird also die Geste konstant gehalten und die Sprache reduziert. Es geht sogar noch eine Stufe weiter. Im letzten Beispiel, da geht es um eine Skulptur, die auf einem Sockel steht, der aus Beton besteht. Und der Wegbeschreiber sagt, die Skulptur, die hat einen Betonsockel und deutet so die Form dieses Sockels an. In der Wiederholung etwas später geht es nochmal um den Sockel und die Skulptur. Und der Wegbeschreiber sagt, rote Röhren auf dem Sockel. Also die ehemals dynamische Form Anzeigegeste wird durch eine einfache statische Geste ersetzt. Und das Wort Betonsockel wird durchs Kopfnomen ersetzt, einfach nur Sockel. Also diese Koppelung von Sprache und Gestik kann ausgenutzt werden, um die einzelnen Bestandteile etwas zu reduzieren und es bleibt trotzdem sichergestellt, dass der Adressat weiß, um welchen Diskursreferenten es geht. Also die Gesten und die sprachlichen Affiliate, also das sind die Bezugswörter der Gesten, aggregieren in ein modalitätsübergreifendes Zeichen, ein sogenanntes Ensemble. Und die Aggregation schafft einen Mehrwert der Art, dass tatsächlich die einzelnen Bestandteile verknappt, reduziert, vereinfacht werden können. Es wird also die kommunikative Effizienz erhöht, weil es eine Reduktion des Produktionsaufwandes bedeutet, wenn man eine Vereinfachung machen kann. Die Routinisierung von Signalen auf verschiedene Modalitäten kann nicht nur von einer Person gewährleistet und manifestiert werden, es kann auch interaktiv erfolgen. Auch hierfür haben wir ein Beispiel mitgebracht. Diesmal ist der Wegbeschreiber diese Person links, der Wegbeschreibungsadressat sitzt rechts. Und es geht einfach um eine Straßenführung. Das ist so eine geschlängelte Straße und der Wegbeschreiber macht eine Schlängelgeste. Tatsächlich einige Zeit später, das ist im Zeitraum von etwas über einer Minute sogar, fasst der Adressat nochmal den Weg zusammen, um zu sehen, ob sie es richtig verstanden hat. Und wenn es um diese Straße geht, wiederholt sie die Geste, sagt geschlängelte, sie sagt diese Straße rein, hat also den komplexen Bezeichner des Wegbeschreibers übernommen und führt die Geste aus und verknappt dabei die Sprache. Ein zweites Beispiel dieser Art ist das folgende. Hier geht es um einen Brunnen, der so aus zwei Schalen besteht, aus denen so das Wasser plätschert und runterläuft. Und der Wegbeschreiber beschreibt diese Situation mit folgenden Worten. Das sieht dann aus wie zwei umgedrehte Tassen. Vielleicht fällt Ihnen etwas auf, es gibt noch einen Hinweis auf der Folie. Die Tassen sind gar nicht umgedreht, ne? Die Öffnung ist nach oben. Was geschieht nun, wenn der Adressat diese Beschreibung selber aufnimmt und produziert? Er sagt, es besteht aus zwei umgedrehten Tassen und korrigiert die Geste, also dreht die Tassen tatsächlich um. Das ist ein sehr spannendes Beispiel, weil es nämlich etwas Wichtiges illustriert, nämlich, dass die Aufnahme des gestischen Verhaltens keine reine Mimikrie ist, also nicht die Kopie dessen, was man sieht, des sichtbaren Verhaltens, sondern tatsächlich Ausdruck der Übernahme eines Konzeptes, einer konzeptuellen Repräsentation. Also dieses Ensemble hat sich wirklich als ein übergreifendes Zeichen etabliert, das für einen bestimmten Diskursreferenten als Ganzes steht. Diese tiefe Verwurzelung von Sprache und Gestik, Sie werden es ahnen, es liegt auf der Hand, scheint also schon im Sprachproduktionsprozess sehr tief verankert. Also Sprache und Gestik haben höchstwahrscheinlich eine gemeinsame Quelle, entspringen aus einem gemeinsamen kognitiven Ursprung. Es gibt eine Reihe von Sprachproduktionsmodellen, die sich dieser Frage widmen. Eins davon haben wir Ihnen mitgebracht, das Modell von Krauss, Chen und Gottesmann. Das Interessante ist, dass es hier im Arbeitsspeicher, im Arbeitsgedächtnis der Ort ist, an dem so der Ursprung von Sprache und Gestik, wie man sie dann phänomenologisch sieht, stattfindet. Das Arbeitsgedächtnis, nach diesem Modell zumindest, besteht nicht nur aus propositionalem Wissen, sondern auch aus spatialem, dynamischem Wissen. Und das ist genau der Verzweigungspunkt, von dem die Gestenproduktion ausgeht, während der propositionale Anteil dann seinen sprachlichen Weg nimmt. Diese tiefe Verzahnung von Sprache und Gestik wird auch in Anwendungen verschiedenster Art genutzt. Ein ganz einschlägiges Beispiel ist die gebärdenunterstützte Kommunikation. Hier wird ausgenutzt, dass eine Geste die entsprechende Wortfindung erleichtert. Falls jemandem das Wort für sägen abhanden kommt, kann es helfen, eine entsprechende Bewegung zu machen und schon ist das Wort abrufbar. Diese Form der Wortfindungserleichterung wird auch therapeutisch eingesetzt, zum Beispiel bei aphasischen Sprechern. Die Kongruenz und Inkongruenz von Gestik, die wir eben gesehen haben, also dass Gesten zu dem passen können, was sprachlich gesagt wird oder halt auch nicht, stellt also ein Wohlgeformtheitsproblem dar. Bei allen Linguisten unter Ihnen werden jetzt sofort die Freudenaugen aufgehen. Das ist nämlich so ein Brot- und Buttergeschäft von Linguisten. Und ich habe in meiner Doktorarbeit mich auch mit diesem Thema beschäftigt und einen unifikationsbasierten Grammatikrahmen aufgestellt, in dem diese Art von Wohlgeformtheit unter anderem ausdrückbar ist. Hier wird also ein multimodales Zeichen, ein Ensemble, zusammengebaut, dass es einen sprachlichen und einen gestischen Bestandteil besteht. Und wenn die Bewegungstrajektorie der Geste zur intentionalen Repräsentation eines sprachlichen Zeichens passt, ist die Geste kongruent und es geht durch. Im anderen Falle haben wir also einen grammatischen Fehler vorliegen. Die Bewegungsrepräsentation basiert auf einem 3D-Modell der Hand und des Armes, das algorithmisch vektorisiert werden kann, sodass man komplexere Bewegungen als Vektorsequenzen repräsentiert, die dann in die Grammatik eingefüttert werden können. So, zwei wichtige Punkte, die das, den Einstieg des bisherigen zusammenfassen, ist, dass der Benutzer von technischen Systemen es bevorzugen, interaktiv, multimodal mit den Systemen zu interagieren. Also sie möchten nicht nur sozusagen auf ihren Händen sitzen und nur sprechen, sondern sie bewegen Arme und Hände, um Input und Interaktion zu erzeugen. Und das tun sie unter anderem, weil ein multimodales Interface, also ein gestenbasiertes Interface, tatsächlich effizienter ist. Es fällt ihnen leichter, so zu interagieren. Aber als Wissenschaftler fragt man sich natürlich, wieso ist denn das überhaupt so? Das kann man messen und feststellen und empirisch testen. Aber was ist der Grund dafür? Um hier eine Antwort auf die Spur zu kommen, überlegen wir uns mal, was bei einer rein sprachlichen Steuerung geleistet werden kann. Dann nehmen wir mal eine klassische linguistische Perspektive ein. In unserem Wikinect-System geht es halt darum, Bildsegmente oder ganze Bilder auszuwählen, zu annotieren. Und um eine entsprechende Anweisung sprachlich zu formulieren, müssen wir eine Proposition formulieren. Wir müssen also sagen, um welches Bild geht es, das wäre die Referenz, und was ist mit diesem Bild zu tun, das wäre die Prädikation. Ein Beispiel, das gleich zwei Referenzen beinhaltet, ist das folgende: Das Bild ganz rechts hat das gleiche Sujet wie das Bild ganz links. Hier wird also die relative Positionierung der Bilder ausgenutzt, um eine eindeutige Referenz zu erzeugen, rein sprachlich. Und dann wird über die beiden so referierten Bilder etwas ausgesagt. Also wir haben irgendwie zwei Mitspieler, um die es geht, X und Y, und über die wird etwas ausgesagt, was wir mit R abkürzen können, so haben wir eine Kurzform für eine Proposition. Und diese gesamte Proposition RXY muss im Arbeitsspeicher präsent gehalten werden, um die entsprechende Anweisung auszuführen. Das gilt auch für die Benutzerseite. Man muss es ja im Working Memory, im Arbeitsgedächtnis haben, um es zu produzieren. Nun vergleichen wir diese Situation mit einer multimodalen Eingabe, wo die Referenzen durch Zeigegesten unterstützt werden. Das hat das gleiche Sujet wie das. Ist auch schon mal rein sprachlich kürzer und einfacher zu produzieren. Aber es gibt noch eine viel entscheidendere Erleichterung, die mit dem Arbeitsspeicher zu tun hat. Im Unterschied zum ersten Falle, wo eine komplexe Repräsentation der beteiligten Variablen, also x und y, im Arbeitsspeicher nötig ist, reicht es hier aus, Pointer, also einfach Verweise auf die Referenten, mental präsent zu haben. Die eigentlichen Referenten werden externalisiert. Das ist eine Form von deiktischem Coding. Und das ist tatsächlich eine kognitive Entlastung des Arbeitsspeichers zugunsten einer Externalisierung. Auch hier gibt es die interessante Einschränkung, dass diese Arbeitsspeicherbelastungsreduktion nur bei kongruenten Gesten auftritt und nicht bei inkongruenten Gesten. Im Gegenteil, bei Gesten, die in irgendeinem Widerspruch zu dem stehen, was man sagt, wird der berühmte N400-Effekt ausgelöst, also so eine neurologisch messbare Irritation, so kann man sich das vorstellen. So, die Fragen, die sich nun anschließen, sind zunächst, ob auch die Prädikation gestisch erfolgen kann, darüber haben wir noch nichts gehört. Wenn es auch nicht aus dem Stegreif geht, so kann man sich doch einen Lernprozess vorstellen, der vielleicht sprachlich startet, dann aus einem Sprachgestenpaar, aus einem Ensemble besteht und dann schließlich in einer rein gestischen Prädikation mündet, aufgrund der Lernerfahrung, die gemacht wird. Ist diese rein gestische Proposition denn nun kognitiv effizienter als eine rein sprachliche bzw. eine multimodale Repräsentation? Ist nicht klar, wie die Antwort hier ausfällt, denn wir haben eben gesehen, dass diese multimodalen Eingaben, Sprachgestik-Ensembles, effizienter, auch kognitiv effizienter sind als Sprache allein. Aber auch Gestik allein ist anscheinend effizienter als Sprache allein. Wie ist nun das Verhältnis zwischen den Ensembles und rein gestischer Beschreibung dessen, was zu tun ist? Hier sind also wissenschaftliche Fragestellungen, die in diesem Szenario angegangen werden können. Und wie das zu machen ist, wird nun Alexander Mehler weiter vortragen.
Ein gestischen positionalen Akt ausführen. A ist Genau, und natürlich, wenn Sie das jetzt als Linguistin, als Linguist verfolgt haben, wir haben ja sehr viele Typen von Prädikationen, die wir sprachlich manifestieren können. Und hier wäre eben die Frage, welche Typen von Prädikaten diesen Gesten entsprechen. Es ist sicherlich so, dass nicht alles aussagbar sein wird, gestisch, was auch verbal geht. Aber wie weit man da kommt, das ist also eine Frage, die wir beantworten müssen. Wir haben es ja mit Informatik zu tun, wir wollen was implementieren, eine ganze Menge sogar. Wir wollen ein Game with a Purpose implementieren und dann müssen wir natürlich sagen können, wie so ein Game with a Purpose hier in unserem Zusammenhang aussieht. Wir wollen also T-Gesture-based Single-Player-Naming-Games entwickeln. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Szenario Museum, die Leute, die Schulklasse besucht das Städel, die Kinder sehen 300 Bilder, verfluchen ihre Eltern und die Lehrer dazu, dass sie das am Halles sehen müssen. Und jetzt kommen sie dann in den Raum da und dann können sie ein bisschen spielen, dann werden sie wieder wach, kognitiv hoffen wir. Ist klar, das spielt nicht eine Person alleine, das wollen mehrere Personen gleichzeitig spielen. Insofern ist das zumindest Zukunftsmusik für uns, die wir aber schon heute hören, wie ein Multiplayer-bezogenes Spielszenario in diesem Zusammenhang aussieht. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was Sie jetzt alles gehört haben. Wir haben quasi jetzt einen Übergang gehört von dem primär gestischen zu dem primär symbolischen, sprachlichen. Diesen Bereich nicht gestisch, nicht sprachlich in der Kontingenztabelle lassen wir aus. Das wäre zum Beispiel rein mimisch. Gibt es natürlich auch, aber wir können da nicht alles behandeln. Die erste Stufe wäre primär gestisch, dient der Kommunikationsaufnahme, der Fortführung der Kommunikation mit dem System und der Förderung des Spielerlebnisses. Die zweite Stufe, Lernen und Gebrauch dieser T-Gesten und Lernen und Gebrauch ihrer sprachlichen Affiliate. Und die dritte Stufe wäre die klassische Kommunikation, in der die Personen dann über eine verbale Schnittstelle mit dem System, mit Wikinect kommunizieren würden, durch gesprochene Sprache. Dass wir das hier berücksichtigen und nicht zu stark die Gesten betonen, hängt damit zusammen, dass ursprünglich das Anwendungsszenario dasjenige war, bei dem es um die Unterstützung etwa von autistischen Kindern geht oder von lernschwachen Kindern, die mit einem solchen System Sprache erwerben oder zumindest den Erwerb unterstützt bekommen sollen. Damit komme ich jetzt zu einem Fazit dessen, was Sie gehört haben. Und ich betone nochmal ganz deutlich, worum es geht in diesem Projekt, worum es nicht geht. Es geht nicht darum, Bewegungen zu erkennen, sondern darum, die Bedeutungen dieser Bewegungen als Gesten zu verstehen. Die Frage wurde heute auch schon mal gestellt. Das ist also der Blick, den wir darauf haben. Insofern setzen wir auf Kinect auf und setzen eine eigene Technologie in dem Zusammenhang um. Analog geht es ja auch nicht darum, Lautbilder abzugrenzen und Sprechern zuzuordnen. Das geht zwar, geht auch ganz gut, sondern darum zu verstehen, was diese Lautproduktionen bedeuten, wenn wir von Sprachverstehen sprechen. Wir haben drei empirische Fragestellungen. Wir wollen also ernsthafte Forschung betreiben, die Forschung weltweit voranbringen. Sind Gesten allein effizienter als multimodale Ensembles? Relativ wenig dazu geforscht worden. Schauen Sie bitte mal um in der Literatur, dann werden Sie überrascht sein, wie wenig darüber bekannt ist. Gibt es Sequenzstrategien in der Ausführung gestischer Propositionen? Diese Frage können wir in den Kontext der Wortstellungstypologien bringen, aber auch der Sprachevolution. Das sind auch zwei ganz herausragende Anwendungsgebiete der computerbasierten Forschung, zum Teil der reinen Linguistik, aber zum Teil eben auch der kognitiven Informatik. Dabei haben wir ganz generell ein sogenanntes Mehrdeutigkeitsproblem, das Sie vielleicht auch von den Forschungsarbeiten von Ramesh Viswanathan und der visuellen Wahrnehmung erkennen. Bei uns kann nämlich dieselbe Geste in verschiedenen Kontexten verschieden interpretierbar sein. Und das bedeutet, dass wir ein kontextsensitives Zeichenmodell werden berücksichtigen müssen. Letzten Endes bedeutet das eben auch, dass unser System lernen muss, also etwas über Kontexte lernen muss, in denen es mit Usern und deren Gesten umgeht. Zusammenfassend gesprochen, es soll ein Kinect-basiertes Game with a Purpose entwickelt werden, das eine Art gebärdengestützter, aber eben nur eine Art gebärdengestützter Kommunikation realisiert, bei niedriger Eintrittsschwelle und geringem Vorwissen und dabei auch multimodale Ensembles zu verarbeiten erlaubt. Zurückkommend auf die drei Säulen heißt das, bei den Games with a Purpose wollen wir die Frage beantworten, wie Museumsbesucher motiviert werden zur Teilnahme, bei dem Wiki-Prinzip, wie die Persistenz der Daten und deren Weiterverarbeitung gesichert werden kann und C, bei der bewegungsunterstützten Technologie, wie ein intuitives Benutzerinterface beschaffen sein muss. Schauen wir uns jetzt die allerletzte Folie an, dann sind sie erlöst. Da haben wir nochmal die ganzen Koordinaten, die wir zusammenbringen wollen. Ein Museum mit seiner sehr komplexen Architektur, das ist ein Architekturmodell des Städel hier in Frankfurt, sind den schönen Innenhof, den neuen, darunter das Museum für moderne Kunst. Oft in der Regel kognitiv zu aufwendig, zu komplex für die User. dahin durchgehen sollen. Das wollen wir bewältigen lassen, User, die wir die ins Zentrum rücken, eben dieser Wiki-basierten Technologie von Kinect und dem Game with a Purpose. Unseres Wissens nach gibt es keine solche Technologie weltweit. Es wäre also die erste Technologie, die diese drei Paradigmen in einer Technologie vereinigen würde. Ganz zum Schluss verbleibt mir der Hinweis auf die verwendete Literatur und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.